Knüni, der Börsentalk. Leichte Kost für mehr Rendite. Mit Roman Cibilla und Serge Nussbaumer.
Hallo Serge.
Hallo Roman.
Ja, wir starten ja nicht ganz so gut in eine neue Handelswoche. Montag erstmal 6 Liter hier in Zürich. Zum ersten Mal, der Böck wurde nicht verbrannt.
Ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist für den Sommer oder für die Märkte?
Ja, für die Märkte erstmal kein so gutes Zeichen, denn so wie die Temperaturen in den Keller gerutscht sind, hier draußen fangen auch die Märkte so ein bisschen an zu rutschen.
Ja, vielleicht gibt es eine neue Prognose. Letztes Jahr brannte ja der Böck, über 50 Minuten, glaube ich, 57 Minuten, Irrtum vorbehalten, und war ein super Börsenjahr.
Jetzt
dieses Jahr null Sekunden, null, wirklich null, nicht mal angezündet. Ja, vielleicht wird es jetzt ein schlechtes, wer weiß.
Auf jeden Fall befinden wir uns in einem recht schwierigen Umfeld gerade, wie ich so ein bisschen finde. Es sind doch, die Risiken mehren sich. Wenn ich ein bisschen aufs Chartbild schaue, und damit würde ich gerne beginnen.
Also ich muss schnell einhaken. Ich glaube nicht, dass es ein schwieriges Umfeld ist. Ich glaube eher, es ist orientierungslos.
Ja, und vielleicht macht es das schwierig.
Und ja, okay, gut, Ursache, Wirkung, okay, geschenkt. Ich glaube, dass jetzt eben die verschiedenen Punkte, die wir heute auch anschauen und was wir, oder ich, du vielleicht auch, schon seit mehreren Wochen, ja Monaten eigentlich am Markt beobachten, negative Punkte oder kritische Punkte auf die Märkte und dann aber auch positive Signale. Und jetzt eben, was ist jetzt relevant, was ist wichtig für die weitere Entwicklung der Aktienmärkte? Ich glaube, das ist jetzt so viel mehr im Fokus, dass man nicht mehr weiß, okay, was soll ich jetzt tun?
Ja, ich glaube, nachdem wir in den vergangenen 2-3 Wochen so ein bisschen Stillstand bemerkt haben oder es ist so ein bisschen dahin geplätschert und es haben ja auch die Impulse gefehlt, kommen sie jetzt irgendwie gefühlt von allen Seiten, nur nicht so richtig ins Positive. Deshalb bin ich sehr gespannt, was in der Berichtssaison noch auf uns wartet, aber das stellen wir erstmal ein bisschen zurück. Ich wollte nämlich damit beginnen, mit dir mal kurz auf das aktuelle Chartbild zu schauen, denn vor wenigen Wochen haben wir über die 200-Tages-Linie gesprochen, die irgendwie 14-15% weg war. Das heißt, wir haben uns von diesem 200-Tages-Durchschnitt im großen, breiten amerikanischen Aktienmarkt, also im S&P 500, haben wir uns so ziemlich wegbewegt. Also die Märkte sind so gut gelaufen, dass sie diesen 200-Tages-Durchschnitt weit hinter sich gelassen haben. Eben 14% der Abstand. Und jetzt haben wir gestern den 50-Tages-Durchschnitt nach unten durchbrochen. Das heißt, so den kurzfristigeren gleitenden Durchschnitt, den man so in der Charttechnik nimmt, den haben wir jetzt nach unten durchbrochen. Und viele Charttechniker gehen jetzt davon aus, dass das eigentlich eher jetzt erstmal ein Anzeichen dafür ist, dass die nächsten Tage wir eher mit fallenden Kursen zu rechnen haben.
Also es ist schon feststellbar jetzt diese Woche, dass sich jetzt eher so die kritischen Beobachter der Märkte jetzt so verstärkter zu Wort melden, respektive, dass deren Wort verstärkter aufgenommen wird und dann auch präsentiert wird. Weil in die gleiche Kerbe schlägt jetzt auch Bloomberg, indem dass sie jetzt die legendäre Aussage von Alan Greenspan aus den End-90er Jahren, there's no alternative, wieder aufnimmt und das charttechnisch verarbeitet, dass wir jetzt gemessen an den Kennzahlen von dazumal, und ich glaube, das ist dann etwas für nächste Woche, aber da kommen wir dann auch dazu, dieses FED-Modell, dass das jetzt wieder so ein bisschen in Vordergrund rückt. Einfach um eben so das kritische Element der Märkte so zu beleuchten.
Ja, ich glaube, das Chartbild ist das andere. Das andere so ein bisschen die Gründe, warum der Markt jetzt doch seit einigen Tagen eher negativ notiert. Ich glaube, da will ich heute so ein bisschen mit dir drauf heraus, wo liegen momentan die Risiken, beziehungsweise warum sehen wir jetzt eigentlich vornehmlich rote Vorzeichen in den letzten Tagen. Und zum einen kamen ja die Einzelhandelsumsätze Anfang der Woche, die Retail Sales aus den USA. Und die waren ja erstaunlich gut. Jetzt haben wir deutlich oder sagen wir mal besser als erwartete Einzelhandelsumsätze. Wir haben immer noch einen starken Arbeitsmarkt. Das lässt natürlich die Zinserwartung bzw. die Hoffnung auf eine Zinssenkung der US-Notenbank weiter in die Ferne rücken. Und da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, und da würde mich interessieren, wie du das siehst, wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass wir in diesem Jahr gar keine Zinssenkung sehen, und ist das Risiko recht hoch? Weil wir haben ja immer gesagt, das, was wir eigentlich gesehen haben seit Oktober, den starken Run an den Aktienmärkten, ist unter anderem dem geschuldet, dass der Markt davon ausgeht, dass wir zu Beginn des Jahres, glaube ich, irgendwie mehr als 18 Senkungen sehen. Mittlerweile sind es schon irgendwie nur noch 3, 4 und es werden immer weniger. Und das Jahr, wir wissen es, wir sind jetzt schon fast im Mai und wir haben immer noch keine Zinssenkungen gesehen. Was passiert, wenn wir gar keine sehen?
Also um jetzt schnell hier die Zuhörer auch wieder auf den gleichen Stand zu bringen. Wir haben ja eine Wette am Laufen und seit heute meine Gewinnchance deutlich höher als deine. Was haben wir denn für eine Wette? Dass ich gesagt habe, dass die EZB Zinssenkung vor dem FED vornehmen wird. Und das erscheint mir aktuell wahrscheinlicher als auch schon. Formuliere es mal so. Es mehren sich die Stimmen, die quasi jetzt weniger als 2, sogar bis keine Zinssenkung, ich habe gestern noch einen Research-Bericht geschrieben, gelesen von einem Analysten, der sagt, es wird dieses Jahr gar keine Zinssenkung geben. Und ich habe ja auch letzte Woche gesagt, dass ich eher der Meinung bin, dass sie sogar eben, dass der Juni sogar wegfallen könnte und dass es dann nach den Sommerferien zu einer ersten, wenn überhaupt, Zinssenkung kommt. Und ich glaube, das jetzt verstärkt eben mit, also deine Zahlen, die du gerade, die Retail Sales, die du jetzt erwähnt hast, und dann auch die CPI-Zahlen, die ja leicht höher waren als die Erwartung. Ich glaube, die haben dazu geführt, dass es doch eben länger dauert, bis eine Zinssenkung kommt. Das heißt wiederum, dass die Earnings, die zukünftigen Earnings, eher unter Druck kommen, weil die Refinanzierungskosten für die, für das Fremdkapital halt auf die Margen drücken werden. Das heißt, es wird schwieriger für die Unternehmen, die Zahlen zu erreichen. Deswegen ist jetzt auch so ein verstärkter Fokus wirklich auf die aktuellen, jetzt erst Quartalszahlen, wie da die Erreichung ist. Und ich glaube, das hat jetzt eher so dazu geführt, nebst noch den geopolitischen Risiken, also es ist so wirklich, es ist nicht ein einziger Faktor, aber mehreres zusammen und einzelnen hat es verstärkt, die jetzt eher mal dazu geführt hat, okay, ich nehme Risiko raus und gehe in Gold oder Cash oder whatever.
Ja, gar nicht mal so einfach, denn die Frage ist, wie weit geht das? Sieht man da eine Stabilisierung, oder wenn du dir so ein bisschen das Chartbild anschaust, dann ist da wirklich ganz schön Luft auch nach unten. Wie gesagt, gepaart, du hast es angesprochen, mit den geopolitischen Risiken, die sich ja jetzt im Nahen Osten dazugespitzt haben. Man weiß jetzt immer noch nicht, wie Israel reagieren wird. Anfangs habe ich das so ein bisschen, oder Anfang der Woche, überhaupt nicht als Risiko gesehen. Irgendwie nimmt das von Tag zu Tag zu, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das kann man nicht mehr so ganz ausblenden. Aber irgendwie eben die Summe dieser Teile macht es momentan einfach schwierig. Und das ist das, was ich anfangs meinte. Irgendwie, gefühlt sind in kürzester Zeit irgendwie an einem Punkt, wo die Risiken irgendwie überwiegen. Und das war, wie gesagt, das war vor 1, 2 Wochen irgendwie noch gefühlt anders. Und ich weiß momentan eher nicht, wo sollen die positiven Impulse herkommen. Wie gesagt, ich hoffe, dass die aus der Berichtssaison kommen. Die hat jetzt gestartet mit den Banken. Das war so oh la la, sage ich mal. Vielleicht auch von JP Morgan, wo wir uns doch das eine oder andere erhofft hatten. Das kam nicht so gut am Markt an. Von dem her, das, was wir vor 2, 3 Wochen besprochen haben, wo ich hier saß und gesagt habe, ich weiß nicht so genau, wo das Risiko herkommen soll, dass wir nicht weiter hochlaufen. Ja? Wo ich gesagt habe, das einzige Risiko, das ich sehe, ist, wir kriegen diese Zinssenkung nicht, weil das hat der Markt jetzt schon vorweggenommen und das hat den Markt getrieben. Diese Wahrscheinlichkeit nimmt irgendwie immer stärker zu und gepaart mit diesen geopolitischen Risiken sind wir jetzt in dem Umfeld und das ging jetzt irgendwie so rasch, dass es gut sein kann oder dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich sage, okay, jetzt fehlt mir so ein bisschen, wo soll das Positive herkommen?
Kann ich absolut nachvollziehen, weil geht mir ähnlich und auch da wieder, wenn wir jetzt zurückdenken, war es vorletzte Episode, wo ich ja über diesen Analystenbericht gesprochen habe, der eigentlich da das eher negativ sieht, jetzt bis Jahresende. Und der dann gesagt habe, ja, kommt aber vermutlich dann erst im Q3. Das heißt, eben, es muss uns allen als Anleger, als Individuum, mit allem, was wir einkaufen und so weiter, muss es uns gut gehen, wir müssen einen Job haben. Und dann kommt so quasi dann der Kipppunkt, wo es dann an den Märkten eher ins Negative dreht. Und ich glaube, jetzt sind extrem viele Sachen sind jetzt zusammengekommen, verstärkt, oder das Tüpfelchen auf dem I, eben die CPI-Zahlen. Ich glaube, das war so der Auslöser, wenn man es jetzt so sagen will, für diese eher negative Stimmung, obwohl die Zahlen für Q1 jetzt diese Woche, die waren ja eigentlich von den Firmen, die bis jetzt da ihre Zahlen gezeigt haben, waren ja eigentlich recht gut oder haben die Erwartungen übertroffen. Aber so diese negative Stimmung gepaart mit Sell in May and Go Away, die ist jetzt einfach so ein bisschen omnipräsent. Und eben wird jetzt verstärkt jetzt in allen Medien jetzt so ein bisschen heraufbeschworen. Und wie schon ein altes Sprichwort sagt, respektive, also ein Kollege von mir hat es mir heute geschickt, oder? Eben kaufen, wenn die Kanonen donnern. Also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt gerade die Kanonen donnern, ist jetzt ein bisschen
hart ausgedrückt.
Aber ich glaube, wir sind nicht in einem Ereignis wie 2007, also Sommer 2007, als wir so schleichend dahin siechen, weil grundsätzlich gerade jetzt das Fed, auch die SNB und ich glaube auch die EZB, aber wenn wir uns jetzt mal fokussieren auf das Fed, ich glaube, die haben die Lage schon im Griff. Sie hantieren da wirklich mit einem feinen Gespür auf der Zinsseite. Und wenn jetzt keine Zinssenkung kommen würde, und das war ja auch ursprünglich mal deine Frage, ich glaube nicht, dass jetzt das in eine starke Rezession führen könnte, also dass jetzt da wirklich alles verloren ist. Ich glaube, es ist wirklich so ein sanftes Back to Reality, dass so alles sich ein bisschen setzt. Es fehlen ja immer noch die Risikoprämien in den Aktien drin, da ist ja nichts drin. Volatilität ist auch keine vorhanden, außer im Anleihenmarkt, aber noch nicht im Aktienmarkt. Wenn ich mir da den VIX anschaue, also da sind wir bei Levels irgendwo um die 18, 19 rum, was ja historisch tief ist, immer noch. Und ich glaube, dass sich jetzt das Ganze so ein bisschen setzt und dann können wir wieder neu loslegen.
Ja, ich glaube einfach, die US-Notenbank sollte sich nicht allzu lang Zeit lassen, weil ich glaube schon, dass das auf Sentiment drückt. Ich würde mich jetzt sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass wenn wir überhaupt keine Zinssenkung in diesem Jahr sehen, dann sehen wir auch den S&P 500 in diesem Jahr noch auf der 200-Tages-Linie. Einfach um das mal konkret zu sagen. Von dem her, ja, aber du, ich glaube einfach auch nicht aufgrund der Wahlen, dass sie da irgendwas anbrennen lassen, aber wie gesagt, allzu lange Zeit sollten sie sich auch nicht lassen.
Also wenn ich jetzt hier, und ich schaue mir das ja wirklich nicht gerade täglich, aber doch häufig an, wenn zwar das, was eingepreist ist, jetzt von der Erwartung an die Zinsen, und da waren wir doch letzte Woche noch, dass es zu einer Zinssenkung kommt im Juni, bei deutlich über 40%. Und das ist jetzt aktuell jetzt runtergegangen, also dass es noch eine Zinssenkung gibt. Da sind wir jetzt irgendwo bei 17-18% der Erwartung. Das heißt also, auch im Juni wird keine Zinssenkung in der Mehrheit erwartet. Knapp im Juli, wirklich knapp. Und dann schon eher, oder ziemlich sicher dann eben im September, also nach den Sommerferien. Aber in 15 Tagen, glaube ich, ja, ist der 1. Mai, genau, wissen wir mehr, wie da die Aussichten sind.
Ja, dann wissen wir mehr. Definitiv, so lange schauen wir auf die Risiken. Und es ist ja so, wir haben ja die Absicherung in unserem Portfolio immer noch an Bord. Die müsste ja mittlerweile schon eigentlich ins Plus gelaufen sein.
Also mit Stand heute, und es ist Dienstagabend, sind wir 9% im Plus. Von, was waren wir letzte Woche, 3% Minus.
Ja.
Also von dem her, die läuft gut.
Da sieht man mal, was so eine Absicherung wert sein kann. Und das in kürzester Zeit, kommt der Markt ein bisschen ins Rutschen, läuft die Absicherung ins Plus. Genau das wollten wir damit ja auch erreichen. Von dem her bin ich damit wirklich super happy aktuell.
Ja, absolut. Also eben, ich habe vorhin den VIX erwähnt. Und wenn ich jetzt mir eben den VIX anschaue, klar, da ist jetzt von irgendwo knapp 14 auf etwas über 18 Punkte angestiegen. Und diese Volatilität ist natürlich auch ein Teil in dieser Kursentwicklung drin. Also wir haben da wirklich auf einem sehr tiefen Niveau, also praktisch ohne Volatilität, haben wir dieses Ding gekauft, diese Absicherung. Und da hilft jetzt das auch mit ein bisschen dieser Unsicherheit noch dazu, nebst der Entwicklung an den Märkten.
Also zur Erklärung, wir haben ja einen Put-Warrant gekauft und in diesem Preis von dem Put-Warrant spielt eben nicht nur der Kurs des Nasdaq eine Rolle, sondern auch die Schwankungsbreite, also die implizite Volatilität. Und wenn die ansteigt, dann erhöht sich auch der Preis dieses Warrants und dann haben wir natürlich einen doppelten Effekt. Sowohl der Nasdaq ist gefallen, als auch die Volatilität angestiegen und somit hat sich entsprechend auch der Preis unseres Put-Warrants ins Positive gedreht. 10%, Wahnsinn.
Sehr gut erklärt. Ja, und eben, das zeigt sich natürlich dann auch bei uns im Portfolio. Da sind wir jetzt etwas über 7% overall, also inklusive die Cash-Komponente. Wenn wir nur das Portfolio, also das Depot anschauen, sind es etwas über 6%, wo wir da im Plus sind. Also das hat sich sehr, sehr gut gehalten in dem drin.
Ja, dann haben wir ja noch Berichtssaison. Die ist am Laufen, die ist gestartet und am Donnerstagabend kommt eine unserer Lieblingsaktien.
Genau, unser Liebling kommt.
Nämlich Netflix. Tatsächlich muss ich sagen, gehört für mich Netflix zu einer der Aktien oder auch der Tech-Aktien, die so ein bisschen im Verborgenen wieder sich aufgemacht hat zu neuen Höhen. Denn wir haben ja eigentlich den steilen Anstieg der Aktien bzw. der Tech- und ich sage jetzt mal AI-Aktien gesehen ab ungefähr Oktober letzten Jahres. Da ging es dann steil aufwärts, vor allem im letzten Quartal und dann auch noch Anfang diesen Jahres. Wenn man ein bisschen auf Netflix schaut, hat das bei Netflix alles schon im Juli angefangen. Juli letzten Jahres ging Netflix bei ungefähr, nachdem sie in 2022 ganz schön abverkauft worden sind, in der ersten Jahreshälfte ging es ab ungefähr $200, ging es dann aufwärts. Jetzt stehen wir bei 620. Die Aktie hat sich super entwickelt, auch allein in diesem Jahr knapp 30% im Plus seit Jahresanfang. Und tatsächlich gehe ich davon aus, dass Netflix am Donnerstag sogar noch überraschen könnte, obwohl, und da hast du ja darauf aufmerksam gemacht, als ich schon im Vorfeld, wir schon kurz drüber gesprochen hatten und ich mich so recht positiv und bullisch auf die Aktie gezeigt habe. Also wie gesagt, die Erwartungen des Marktes sind extrem.
Also es wird, also wirklich, Netflix, ich mag die Aktie, aber hier für jetzt diese Quartalszahlen ist es wirklich flip a coin. Weil wenn ich mir anschaue, eben die Erwartungen fürs Q4 lagen ja bei $2,22, erreicht wurden ja dann $2,11. Das war Q4 23. Jetzt für Q1 wird erwartet $4,51. Also mehr als Verdoppelung der Earnings. Ich stelle mir echt die Frage, woher soll das kommen? Bin wirklich hier ein bisschen extrem skeptisch, sage ich jetzt mal. Und auch eben, wir haben ja immer zwei Gesichter, also die dann relevant ist dann für die Kursentwicklung. A, werden die Zahlen plus minus erreicht, die da der Markt schätzt? Und B, wie sehen Sie den weiteren Ausblick? Und in der Vergangenheit war es ja immer so, Zahlen übertroffen, Ausblick auch positiv, Aktie geht nach oben, Zahlen übertroffen, Ausblick eher düster, ging es steil bergab, auch umgekehrt, meistens Zahlen nicht erreicht, aber Ausblick doch, ging trotzdem bergab, konnte aber auch mal hochgehen, gab es auch mal. Und jetzt hier ist echt die Frage jetzt, also wir müssen wirklich die Earnings nahezu verdoppeln gegen Q4 plus noch ein positiver Ausblick. Und ganz ehrlich.
Und dann noch müssen die Abozahlen sonst wo gut sein. Ja. Weil das ist ja das, was bei Netflix immer zählt.
Ganz ehrlich, ich würde eher auf den Put gehen.
Auf gar keinen Fall.
Hier wirklich einfach Put. Das ist wie Nvidia. Magst du dich noch erinnern?
Ja.
Bei Nvidia, da warst du auch.
Juhu, aber, Nvidia, aber damals habe ich dich schon für wahnsinnig gehalten. Nvidia zu shorten.
Das
macht niemand.
Ja, und jetzt schau dir mal in den vergangenen Tagen die Entwicklung an von Netflix. Einfach nur einfach dieses Bild hier beobachten. Und ist jetzt über 5 Tage, ist jetzt die Aktie gute 1,7% gestiegen. Ging ja gestern gegen Handelsschluss eher ein bisschen tiefer aus dem Markt. Hat es dann aber heute Dienstag jetzt wieder schön aufgeholt, sogar übertroffen. Ich glaube, dass hier der Markt zu viel erwartet und es die Firma schwer haben wird, diese Erwartungen, eben diese doppelte Erwartung, einerseits auf das vergangene Quartal und andererseits auf den Ausblick, sie kann nicht beides steigern. Also ich würde hier mal wieder short gehen und einfach sagen, ich mache das bei mir privat.
Also gut, bei hier. Also bei uns im Portfolio nicht, ist mir zu viel Risiko, ehrlicherweise, die zu nehmen. Bei den letzten Quartalszahlen, die Netflix vorgelegt hat, da ist die Aktie 10% knapp gestiegen, 9,5%. Das war Anfang Januar, ich glaube 23. oder 25. ist die Aktie hoch. Jetzt, ehrlicherweise, wenn ich so ein bisschen drauf schaue und mein Ziel waren tatsächlich die Hochs aus dem 21, aktuell stehen wir bei 620, die Hochs sind irgendwo bei 690. Glaube ich jetzt auch nicht, dass wir die nach den Zahlen irgendwie sehen, weil der Sprung wäre ganz schön hoch. Da sind zwar auch nur 10%, aber allein weil die Erwartungen so hoch sind, halte ich es auch für schwierig, aber ich... Wie gesagt, ich halte eher an der Netflix-Aktie fest. Ich finde, die hat sich super entwickelt seit Juli. Die machen guten Progress. Die versuchen immer mehr Umsatzquellen reinzuholen. Die versuchen eben das Sharing des Accounts machen sie mittlerweile gut. Sie versuchen jetzt Live-Sport mit aufzunehmen. Die Dokumentationen kommen gut an. Also ich finde, die machen einen guten Job.
Halt, jetzt müssen wir hier natürlich schon ein bisschen klarstellen. Ich glaube, was du jetzt sprichst, und da bin ich komplett bei dir, Netflix über längeren Zeithorizont, bin ich voll bei dir. Das sehe ich alles, bin ich wirklich ein Stück weit Fan von, was sie eben tun, eben mit dieser Firma, wo ja da Dwayne The Rock Johnson da mit dabei ist, wo es da Wrestling geht und keine Ahnung was, eben so wirklich das Live-Sport mit aufnehmen, bin ich komplett bei dir. Ich spreche einzig und allein nur vom Donnerstagabend, wenn sie die Zahlen präsentieren und die dann wirklich sehr, sehr kurzfristig einen Einfluss haben werden und mit sehr, sehr kurzfristig kann ein paar Stunden sein, kann ein paar Tage sein, aber längerfristig wird sich das wieder ins Positive entwickeln, weil Netflix, die sind sehr gut aufgestellt, eben auch für die Zukunft aufgestellt, investieren jetzt recht viel Kapital. Also ich spreche wirklich nur von dem Ereignis rund um den Donnerstagabend, vielleicht noch den Freitag dazu.
Dann machst du das privat. Wir machen das aber nicht in unserem Portfolio. Viel zu viel Risiko. Also an alle da draußen, macht das wirklich, wenn ihr da ebenfalls Serge seiner Meinung folgt, macht das wirklich mit angepasstem Risiko. Nicht zu viel Anteil an eurem Portfolio da irgendwie at risk setzen, sondern wirklich mit Bedacht, weil das ist wirklich konträr des Marktes. So kennt man dich ja auch ein bisschen.
Eben, und da ich ja eher nicht als erfolgreicher Kurzfristinvestor bekannt bin, vielleicht lohnt sich auch, das Gegenteil zu machen oder vielleicht sogar gar nichts zu machen.
Aber das ist ja schön, dass du das nochmal klargestellt hast, denn dass du auch langfristig da die Netflix-Aktie vorne siehst, weil ich glaube wirklich, dass das Hoch da bei 690 ist durchaus greifbar.
Genau, und es gibt ja den Spruch, oder auch ein blindes Huhn findet mal eine Eichel. Und wenn wir jetzt sagen,
so geht der glaube nicht,
aber einmal, oder, das war ja bei Netflix, das funktioniert, also ist die Gefahr groß, dass es dann bei Nvidia, da hat es ja funktioniert, also von dem her, nein, aber lassen wir das, ich werde das tun, ich bin da bestätigt.
Okay, was kommt denn sonst noch in der Berichtssaison, was wir unbedingt auf dem Schirm haben müssen? Also diese Woche kommen noch ein paar große, Procter & Gamble.
Ja, Abbott ist noch, Blackstone, Intuitive Surgical. Eben die Banken sind plus minus durch, also Goldman, Charles Schwab, Bank of America.
Ja, und dann nächste Woche.
Nächste Woche wird super
spannend. Da geht es dann richtig zur Sache.
Da kommen die Techies, also die großen Tech-Firmen mit Microsoft, mit Alphabet, mit Amazon, mit Meta.
Das ist alles Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,
oder? Da, genau, dann Tesla kommt noch am 23. Kommt noch Tesla zusammen mit Visa. Das gibt auch einen spannenden Abend, das ist dann der Dienstagabend, der wird sicher spannend. Dann ist auch noch ExxonMobil, Chevron, die nächste Woche noch kommen. Pepsi ist einer von dir, ich mag's ja du so, wenn ich mich noch recht erinnere, Pepsi-Aktie.
Ja.
Die kommt auch noch nächste Woche am Dienstag. Also nächste Woche ist sicher super, super spannend.
Ja, und nächste Woche, Stichwort nächste Woche, wir berichten ja nächste Woche von der Finanzmesse in Zürich. Zwei Tage, Mittwoch, Donnerstag, sind wir vor Ort, werden ein paar Experten auch ans Mikrofon holen, unter anderem Matthias Geisbühler.
Und Christian Gatticker.
Genau.
Die da uns Insights geben, also kommt vorbei, wenn ihr Lust habt, am Stand, kann da zuhören, zusehen, man kann auch mit diskutieren, selbstverständlich, das wird dann gefordert, also da herzlich willkommen an alle.
Genau, wenn ihr da seid, nutzt das, sprecht uns an, kommt vorbei und diskutiert mit. Wir haben einige Experten am Start und ja, soweit eigentlich die Termine für die kommende Woche. Abschließend, Serge, habe ich ein Thema, das ich gern nochmal mit dir kurz besprechen wollen würde, weil ich sehe mich jetzt nicht als Verschwörungstheoretiker, als Schwurbler oder
das
als...
Das beginnt schon gut.
Nein, ich möchte einen Gedanken mit dir teilen, wo ich mal gespannt bin, wie du das siehst. Aber ich habe am Wochenende mit einem Bekannten, er hat mir erzählt, er hat eine Dokumentation gesehen über Donald Trump und wie die Auswirkungen sein könnten, wenn Donald Trump wieder Präsident wird und wie und was der Unterschied ist zwischen seiner ersten Amtszeit und der möglichen jetzt nächsten Amtszeit. Nämlich, damals ist Donald Trump, ich sag mal, so ein bisschen unbefleckt in dieses Amt rein, hat wahrscheinlich selber nicht so wirklich damit gerechnet, dass er gewählt wird. Jetzt dieses Mal, und so hat der Kollege das beschrieben, ging es unter anderem darum, dass Donald Trump viel vorbereiteter in dieses Amt schreiten wird, auch schon einige, ich sag mal, Spieler auf seinem Schachbrett in Position gebracht hat und das sowohl innenpolitisch wie auch außenpolitisch. Dass man eigentlich davon ausgeht, wenn Donald Trump jetzt wieder an die Macht kommt, dass es viel mehr Explosionsgefahr herrscht, sowohl im Land als auch außenpolitisch. Im Land natürlich, weil das Land so oder so gespalten ist und man Donald Trump kennt, wie er ist. Und außenpolitisch natürlich auch mit den ganzen geopolitischen Risiken, wo er von heute auf morgen zum Beispiel sagen könnte, wir unterstützen die Ukraine nicht mehr etc. Also ich war dann eigentlich erst so ein bisschen zu sagen, okay, Politik auf den Markt relativ wenig Auswirkungen, auch in der Vergangenheit war das nicht so. Deshalb alles hängt eigentlich eher an den Zinsen, so wie wir das auch hier, hängt eher an der Notenbank, wie wir das auch hier viel besprechen. Und dann kamen wir so ein bisschen im Gespräch auf Gold. Warum läuft der Goldpreis so? Weil die Nachfrage so hoch ist und vor allem die kommt von den Zentralbanken dieser Welt. Die wollen sich unabhängiger machen vom Dollar, hat auch einige unserer Experten, die schon hier bei uns im Podcast waren, auch schon erwähnt. Und jetzt das gepaart irgendwie mit, okay, die Zentralbanken kaufen jetzt Gold und das irgendwie in jeder Währung, egal in welcher Währung du dir Gold anschaust, Gold steigt und steigt und steigt und es hört irgendwie nicht auf, weil die ganzen Zentralbanken dieser Welt Gold kaufen, weil sie sich unabhängiger machen wollen vom Dollar. Ist das Risikodiversifikation, falls Trump doch an die Macht kommt und es dort tatsächlich im Land so ein bisschen zu Schwierigkeiten kommt oder so ein bisschen der Dollar irgendwie, will man sich da jetzt schon irgendwie absichern und unabhängiger machen, weil die vielleicht auch ein gewisses Risiko sehen, wenn Donald Trump an die Macht kommt? Oder ist das einfach nur zufällig irgendwie, dass das jetzt beides so ist?
Das ist eine gute Frage. Und die ist so vielschichtig in dem Ganzen drin. Also größter Goldkäufer, Stand meines Wissens, ist ja immer noch China. Die kaufen ja zu wie blöd. Gleichzeitig hat ja China, also ist China ja einer der größten Gläubiger. Mittlerweile glaube ich, also nicht mehr von den Treasuries, weil da der amerikanische Staat auch noch viel kauft, aber China hat extrem viele Treasuries, ganze Ländereien und so weiter oder Landstücke etc. Also dass es da eine Diversifikation zum US-Dollar geben wird. Das war in der Vergangenheit schon so und das wird es auch in Zukunft weiter sein. Jetzt aber schnell ganz kurz beginnen jetzt bei Donald Trump. Also wichtig ist ja da ist ja immer noch ein Senat und ein Kongress, der da irgendwo dahinter steht. Also von dem her so ganz frei entscheiden kann er ja nicht. Heute machen wir dies, morgen machen wir was anderes und dann hü und hot. Und vielleicht drücke ich noch auf den ominösen Knopf im Koffer. Also da schon alles ein bisschen abgefederter. Aber natürlich, er hat nichts zu verlieren. Und das wird vermutlich der erste Präsident sein, wenn er denn gewählt wird, und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, der wird nicht das Lame Duck in Erinnerung bleiben, weil er einfach politisch dermaßen inkorrekt oder unkorrekt ist, dass er da seinen Stiefel durchzieht. Und der wird alles probieren. Und viel wird aber in Worten sein, die auch ihre Wirkung haben werden, aber in der Endkonsequenz. Also du hast jetzt vorhin die Hilfestellung für Ukraine hast du erwähnt. Eben, da muss es immer noch durch den Senat und auch Kongress und die werden sich da dagegen stemmen. Aber er wird da seine Möglichkeiten schon versuchen auszunutzen und er wird auf der anderen Seite dann wieder so ein bisschen eingebremst, dass man einfach sagt, okay, das tut nicht allzu weh, das geben wir ihm. Dafür sind wir dann bei einer anderen Sache oder bei einem anderen Punkt sind wir dann etwas härter.
Also eher wie in der ersten Amtszeit?
Ich glaube schon ein bisschen mehr. Ich glaube schon ein bisschen mehr, weil gerade jetzt erste Amtszeit hat er mich schon ein Stück weit enttäuscht, weil für ihn war ja Infrastruktur war ja ein riesengroßes Thema. Er hat sich ja da extrem negativ geäußert, wie die Flughäfen beispielsweise, wie nennt man das, wie der Zustand der Flughäfen ist, dass da wirklich investiert werden muss. Und dass er sehr, sehr wenig eigentlich passiert, also im ganzen Bereich Infrastruktur. Und ich glaube, das wird er jetzt schon verstärkter tun. Ich glaube, dass er da seinem Ego wird er mehr freien Lauf lassen und da wirklich investieren in so verschiedene Projekte, die ihm da extrem wichtig sind, um einfach sich ein Denkmal auch zu setzen.
Okay, also nochmal ganz kurz, einen Zusammenhang zum Gold siehst du da nicht, dass andere Zentralbanken da kaufen?
Doch, indirekt natürlich schon. Also eben, dass China sich ja da ein bisschen distanzieren will.
Das war ja schon immer so.
Ja, und das wird sicher verstärkter sein. Halt mit dem Gold ist es halt dann einfacher, Handel zu betreiben, dann mit umliegenden Ländern, weil eben, ja, Dollar halt eben, wenn dann Trump da ist, dass man dann schon sagt, okay, wie gehen wir da um? Ja, können wir Handel betreiben mit Russland? Nehmen die noch Gold, nehmen die Dollar oder gebe ich da lieber ein paar Goldbarren und so weiter? Also von dem her kann ich das schon so sehen. Ich glaube, es ist eben, das ist China, das ist der größte Goldhändler. Dann hat es natürlich eben andere, und das habe ich auch hier schon zwei, dreimal gesagt, dass ich glaube, dass die Institutionellen früh einfach einen Teil ihres Risikos reduziert haben und das in Gold parkiert haben. Einfach auf der einen Seite in Money Market, andererseits in Gold Exposure, einfach um hier ein bisschen safe zu sein. Und das könnte durchaus jetzt noch ein bisschen verstärkter sein, wenn es jetzt so ein bisschen holprig, um jetzt dieses Wort mal wieder zu verwenden, an den Börsen weitergeht. Aber direkt jetzt wirklich alles auf Trump zu münzen, glaube ich nicht.
Okay, gut. Da haben wir das auch besprochen. Konnte ich diesen Gedanken auch noch mit dir teilen. Und ja, es bleibt weiter holprig, aber nicht bei uns. Bei uns geht es weiter nächste Woche, wie gewohnt, dann von der Finanzmesse.
Also wie gewohnt, wird ein paar mehr geben. Also wir kommen nicht nur mit einem, sondern wir kommen mit ein paar.
Ja, du, mal schauen, wie viele Stimmen wir da aufnehmen und was wir draus machen. Aber nächste Woche gibt es auf jeden Fall ein bisschen Special von der Finanzmesse. Wir freuen uns, wenn ihr auch mit dabei seid. Und ja, wenn ihr Gedanken dazu habt, Feedback oder auch jetzt zu dem, was wir am Ende besprochen haben, oder zu Netflix oder zu den Zinsen. Teilt es mit uns, schreibt bei LinkedIn, schreibt uns E-Mails, wo auch immer. Wir freuen uns, wenn wir von euch Feedback zurückbekommen. Bekommen wir immer mehr, aber kann nie genug sein. Ich lese das immer gerne. In diesem Sinne, Serge, danke für diese Woche.
Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht und ich freue mich schon auf nächste Woche mit den Experten.
Ja, ich mich auch. Und nächste Woche heißt es dann wieder Znüni,
der Person Talk.
Bleiben Sie aktiv und zusammen mit uns nah am Marktgeschehen. Alle Episoden und Produktideen finden Sie auch auf www.znüni.rocks. Dieser Podcast stellt weder ein Angebot eines Finanzinstruments noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG dar.